Ja, ich habe gesagt, das ist der bekannteste Text wahrscheinlich. Es geht um die Geburt Jesu, die wir an jedem Weihnachtsfest feiern. Es ist wahrscheinlich die bekannteste Geschichte aus der Bibel, die jeder kennt, auch Ungläubige, auch aus anderen Religionen. Die wissen um diesen Umstand. Wenn wir auf die Lesung zurückkommen, die der Jürgen uns vorgelesen hat, was Johannes da bezeugt, so passiert das ungefähr 30 Jahre später, was ich jetzt heute als Predigttext habe. Also zwischen dieser Zeit des heutigen Predigttextes und dem, was Jürgen vorgelesen hat, sind ungefähr 30 Jahre vergangen. Und jetzt bezeugt Johannes, was wir gehört haben, dass das Lamm gekommen ist, nämlich Gottes Sohn. Und ja, ab diesem Zeitpunkt, so sagt er auch selbst, nimmt er ab. Das heißt also, sein Werk ist eigentlich zurückgehend und das Werk unseres Herrn Jesus, das schreitet voran 3 Jahre lang. Und der Herr wirkt im ganzen Volk Israel und macht bekannt, was die Botschaft Gottes ist, nämlich, dass er auf die Welt gekommen ist, ja, um Menschen zu erlösen, um Menschen zu retten. Kennt jemand von euch den Film Die größte Geschichte aller Zeiten? Kennt ihr nicht? Kommt regelmäßig eigentlich im Fernsehen. Das ist ein sogenannter Monumentalfilm aus Hollywood. Im Jahre 1965 gedreht, also schon ziemlich alt. Mit einer unheimlichen Reihe von Hollywood-Größen, die da mitgespielt haben. Die größte Geschichte aller Zeiten. Und der Film beschreibt das Leben Jesu von Anfang an, nämlich von der Geburt. Und Johannes ist da schon mit hineingenommen, bis zu seiner Auferstehung. Das komplette Leben. Natürlich nicht all das, was wir in der Bibel wissen über Jesus, aber die besonderen Merkmale Jesu. Die kommen da zutage. Die größte Geschichte aller Zeiten. Ich weiß nicht, ob es der beste oder wichtigste Jesusfilm ist. Das lässt sich streiten. Aber er trägt auf jeden Fall den besten Titel. Denn es ist wirklich die größte Geschichte aller Zeiten. Und er gibt, dieser Titel gibt Gott, also Jesus Christus, die größte Ehre. Denn seine Menschwerdung ist ja tatsächlich für uns Christen die größte Wahrheit, die größte Geschichte, die wir letztendlich als unseren Glauben angenommen haben. Es ist nicht nur eine Story für uns, also ein Hollywood-Film, sondern für uns ist es eine wichtige Wahrheit, denn darauf basiert unser gesamter Glauben. Wäre das nicht der Fall gewesen, wäre Gott nicht Mensch geworden, wie würden wir dann dastehen? Ohne Erlöser. Denn er ist der Erlöser, der in die Welt gekommen ist. Und mit dieser Wahrheit, die mit der Geburt Jesu passiert, ist das eingetreten, was Gott den Menschen durch die Propheten in den Voraussagen im Alten Testament ständig immer wieder wiederholt hat. Es wird ein Erlöser kommen, es wird ein Retter kommen, es wird der Messias kommen, der euch von aller Schuld befreit. Das war die Botschaft komplett des gesamten Alten Testamentes. Durch die Reihe. Das war auch Sinn des Alten Testaments. Es wird jemand kommen, der euch rettet. Denn ihr seid nicht in der Lage, euch selbst zu retten. Eure ganzen Opfer, eure Blutopfer vor dem Altar, die sind nur Beiwerk. Die sind nur symbolisch. Denn ihr braucht einen Retter, der dazu in der Lage ist, euch wirklich von den Sünden zu retten. Jesus Christus. Und mit der Ankündigung des Propheten Micha, eines kleinen Propheten in Kapitel 5, im Alten Testament, ist genau das eingetreten, was Gott vorausgesagt hat und was bezeugt worden ist von ihm. Denn da schreibt er, und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang und Anfang von Ewigkeit her gewesen ist. Micha 5,1. Ich weiß nicht, ob ihr gestern die Krönung von König Charles geschaut habt. Ich habe mal so reingeguckt, ich habe nicht alles gesehen. Aber eins ist mir aufgefallen, dass selbst dieser König Charles unter einem viel, viel größeren König steht. Das ist immer wieder in der ganzen Aufmachung ist das wiederholt worden. Es gibt einen König der Könige. Also auch dieser Prinz Charles oder jetzt König Charles steht unter diesem König wie alle Menschen auch. Er ist nicht höher als jeder andere. Gott sieht ihn genauso an. Er hat natürlich eine große, große Verantwortung. Das ist auch betont worden. Aber Gott steht über ihm. Und alles, was er tut, muss eingebettet sein in Gott, in Gottes Wort. Das ist auch immer wieder betont worden. Diese Botschaft von Micha, dass aus Bethlehem Ephrata dieser Retter kommt, die ist auch dem Evangelisten Matthäus sehr wichtig. Deshalb wiederholt er diese Worte in seinem Evangelium. Sie sind ihm wichtig geworden. Es waren mächtige Worte. Sie waren so mächtig, dass darin steht, dass ganz Jerusalem, also die ganze Stadt Jerusalem und Umgebung, erschrocken ist über diese Botschaft. So steht es im Matthäus-Evangelium. Ganz Jerusalem erschrak über diese Botschaft. Wie ist diese Botschaft bekannt geworden? Ja, erstmal wahrscheinlich durch die Hirten, denn die waren die ersten Zeugen gewesen. Und einer ist auch sehr, sehr erschrocken. Sehr erschrocken, denn er musste plötzlich um seine Macht fürchten. Das war Herodes. Herodes erschrak ebenso, steht in der Bibel. Und er war so erschrocken, dass er die Schriftgelehrten und Priester zu sich rief und sich hat bestätigen lassen, was im ganzen Land bekannt geworden ist, nämlich, dass der Retter, dass ein neuer König kommt. Und sie bestätigen ihm, was Micha 700 Jahre vorher bezeugt hat. Deshalb war er so erschrocken. Deshalb hatte er Angst. Ein neuer, ein ewiger, ein mächtiger König aus einem kleinen, unbedeutenden Ort Bethlehem sollte kommen und sollte ihm eventuell, so hat er es dort gedeutet, die Macht entreißen. Er sei der Befreier des Volkes. Er sei der Retter, er sei der Heiland. Er sei der Messias. Er sei der Retter des ganzen Volkes Israel. Und damals glaubte man, und da war Herodes bestimmt der Erste, der daran geglaubt hat, dass es sich um einen weltlichen Herrscher handelt. Einer, der mit Macht und mit Schwert kommt, um Israel zu befreien. Das war für Herodes eine schlimme Nachricht, denn damit war verbunden, dass seine Herrschaft zu Ende geht. Es war auch eine schlimme Nachricht für Rom, die ja Israel besetzt hatten. Und es war auch eine schlimme Nachricht für alle anderen Feinde um Israel herum. Aber wir wissen, da wir in der Erkenntnis des Wortes leben und darin forschen, dass damit kein weltlicher Herrscher gemeint war, sondern es war der Retter und der Erlöser gemeint, der Menschen, die ihm folgen, von ihrer Schuld befreit. Er war der König, er war der Gott im Himmel. Von Beginn an, vor Erschaffung der Welt, bevor die Zeit überhaupt gelaufen ist, war er schon da, war er schon im Himmel. Und er wird es sein in aller Ewigkeit. Aber er erniedrigte sich, und wurde Mensch, wurde Fleisch, so wie es in der Bibel steht. Er nahm Menschengestalt an, als kleines Baby. Und Lukas, und dieser Text kommt ja aus Lukas, den wir heute als Predigtext haben, war ja selbst kein Augenzeuge dieser Sachen. Aber Lukas, das haben wir schon in der Vergangenheit gehört, war ein Forscher, der genau das Wort, ja, letztendlich erforschen wollte. War das wirklich so gewesen? Und er hat wahrscheinlich eine Reihe von Zeugen aufgesucht, um das aufzuschreiben, was wir jetzt als Lukas-Evangelium oder als Apostelgeschichte auch haben. Wie gesagt, er war kein Augenzeuge, aber er hat sich berichten lassen, was ist damals passiert. Und das ist passiert, nachdem er selbst mit dem Evangelium in Kontakt gekommen ist und erkannt hat, dass er ja auch selbst einen Retter, einen Erlöser braucht, der für ihn die Schuld ans Kreuz getragen hat. Und so wissen wir, dass er ja in seiner typischen Art alles chronologisch in seinem Evangelium aufgeschrieben hat. Und von ihm haben wir wahrscheinlich auch den genauesten Bericht der Menschwerdung, also der Geburt von Jesus Christus, den wir heute als Predigtext haben. Und ich lese vor aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 20, aus der Schlachterübersetzung. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen und mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und das sei euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander: Lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündigt hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kind, in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. In der Welt gibt es viele Meinungen zu Jesus Christus. Wir nehmen an, dass Jesus Christus tatsächlich Mensch geworden ist. Da berufen wir uns drauf, denn wir wissen, dass wir das aus dem Wort erfahren. Und wir glauben daran. Ja, wir glauben nicht nur daran, wir wissen es. Denn Glauben heißt in dem Fall Wissen. Aber es gibt auch Menschen, die leugnen sowieso alles, was in der Bibel steht. Die leugnen auch die Geburt eines Jesus Ist das für uns relevant? Eigentlich nicht. Mag es Menschen geben, die das glauben, dass Jesus in Wirklichkeit gar nicht gelebt hat oder dass er gar nicht der Retter war? Für uns spielt das eigentlich als Christen keine Rolle. Wir vertrauen auf das Wort Gottes. Trotzdem, so muss man sehen, sollen wir ja im Wort forschen. Und forschen bedeutet, dass ich die Hintergründe und die Wahrheiten des Textes in der Bibel verstehen will und prüfen will, war das alles denn so gewesen? Oder könnte es auch anders gewesen sein? Ich suche also auch in der Bibel und auch in weltlichen Dingen immer wieder Beweise dafür, dass das Wort, was wir lesen in der Bibel, auch wahr ist. Und ich habe für heute in der Predigt uns drei Beweise für die Menschwerdung des Herrn rausgesucht. Drei Beweise, die mit bestätigen, dass Jesus Christus wirklich gelebt hat. Vielleicht verändert das heute dein Bild von Weihnachten. Weihnachten ist immer so eine Zeit, Gefühle. Es ist schön, Weihnachtsbaum, Lieder singen, Krippe, Geschenke. Das mag in unserer weltlichen Seite so sein und das berührt mich auch, ja, eine schöne Zeit, die stille Zeit. Aber wir Gläubige, die wir an Christus glauben, wir sollen wirklich im Wort forschen und Erkenntnis kriegen über das, was an Weihnachten tatsächlich passiert ist. Könnte es wirklich sein, dass um diese Zeit, die Lukas hier beschreibt, nämlich dass ein Befehl ausgegangen ist, dass das die Geburtszeit Jesu war? Woher weiß das Lukas? Er weiß es, weil er Zeugen befragt hat. Und jetzt ist die Frage, ist denn tatsächlich das passiert, was Lukas hier beschreibt, tatsächlich in der Welt passiert? Und das können wir erforschen. Da geht es zunächst mal um das Geburtsjahr von Jesu. Jetzt müsst ihr ein bisschen umdenken, wir sind vor der Zeitrechnung. Wenn ihr jetzt also ein Jahr hört, was eine geringere Zahl hat, dann ist das weiter vorne und das mit der älteren Zahl ist weiter hinten. Nach der Zeitenwendung ist das umgekehrt. In der christlich-abendländischen Zeitrechnung veranschlagten früher die ersten Christen dieses Geburtsjahr von Jesus Christus mit dem Jahre Null. Deshalb sind wir jetzt im Jahre 2023, nach Christus. Das war so gewesen, man hat gesagt, also das ist das Jahr Null, beziehungsweise das Jahr 1, wenn man das so rechnen will. Und ab jetzt rechnen wir. Das muss aber nicht unbedingt mit der tatsächlichen Zeitrechnung zusammenhängen. Denn wir haben Beweise dafür, dass die Zeitrechnung schon sich verändert hat. Das war also eine menschengemachte Sache, das Geburtsjahr Jesu auf das Jahr Null zu legen. Wann ist Jesus denn jetzt wirklich geboren? Und da haben wir in der Geschichte haben wir viele Beweise dafür und die berufen sich, und da beruft sich auch Lukas in seinem Evangelium genau darauf. Denn im Jahre 8 vor Christus erließ der Kaiser, der römische Kaiser Augustus, das war der erste Kaiser im Römischen Reich. Davor gab es keine Kaiser. Es war der erste Kaiser, Kaiser Augustus, erließ das Edikt oder den Befehl, im ganzen Land eine Zählung durchzuführen, und zwar eine Zählung, um Steuern zu erheben. Und zwar keine Einkommensteuer, sondern eine Vermögenssteuer. Das heißt also, so viel ein jeder besessen hat, danach wurde er besteuert. Das geschah im Jahre 8 vor Christus. Diese Zählung ist in der römischen Geschichtsschreibung verbrieft. Das heißt also, diese Zählung im Jahre 8, die gab es. Das wird bestätigt aus Aufzeichnungen, die man in Ägypten gefunden hat, die genau auf dieses Jahr 8 hinweisen, dass dort die Zählung begann. Das hat sich natürlich in diesem riesigen Reich über Jahre hingezogen. Gleichzeitig sehen wir, und das unterstützt diese Sache, dass das ganze Reich gezählt werden sollte, dass ein gewisser Geschichtsschreiber, nämlich Tacitus, bezeugt, dass ein gewisser Germanicus im Gallischen Reich, das ist das heutige Frankreich, zur gleichen Zeit das Volk gezählt hat, um Steuern zu erheben. Also zur gleichen Zeit ist passiert im Vorderen Orient, wie auch in Gallien und wahrscheinlich im ganzen Römischen Reich, das gezählt worden ist, das wissen wir auch aus Ägypten. Denn auch da waren die Römer. Also ist das Jahr 8 ungefähr unsere Orientierung, 8 vor Christus, wo diese Zählung begann, die von diesem Kaiser Augustus befehligt worden war. Und Lukas schreibt, dass ein gewisser Quirinius Statthalter war. Dieser Quirinius war militärischer Statthalter in Syrien. Er war also der Vertreter des Kaisers in Syrien. Und zwar war das wahrscheinlich seine zweite Amtszeit. Also dieses war die erste Amtszeit und später kam nochmal eine zweite Amtszeit hinzu. Und zur gleichen Zeit, und den Namen kennen wir auch, gab es nicht nur einen militärischen Statthalter, nämlich Quirinius, sondern auch einen zivilen Statthalter, der hieß Varus. Den kennen wir aus der Varusschlacht, denn dieser Varus wurde später abbefohlen aus Syrien, um in Germanien Statthalter zu werden. Er ist dann dort auch gestorben. Das wissen wir im Jahre 9, Schlacht im Teutoburger Wald. Varus hat sich selbst in sein Schwert gestürzt, nachdem 20.000 Römer hingeschlachtet worden sind. Also auch da der Beweis, Quirinius und auch verbrieft, Varus waren zwei Statthalter in Syrien. Der eine der militärische und der andere der zivile. Dass das im ganzen Römischen Reich passiert ist, habe ich schon gesagt. Denn auch in Gallien ist ja gezählt worden, in Ägypten ist gezählt worden. Also das sind Beweise da, dass wirklich diese Aussage von Lukas wahr ist, dass das ganze Volk, der ganze Erdkreis, wie es hieß, denn die Römer bezeichneten ihren Herrschaftsbereich als Erdkreis, dass dort gezählt werden sollte. Und diese Volkszählung, die hatte zur Folge, dass ein jeder Mann, so lesen wir es hier, sich in die Stadt seiner Geburt, seiner Herkunft begeben musste. Und dann ist nicht viel gefragt worden unter den Römern, kannst du das, bist du vielleicht schwanger, kannst du gehen oder nicht gehen. Es wurde befohlen. Du musstest dich dorthin begeben. Und wahrscheinlich hat die Reise von Josef und Maria ungefähr 3 Tage gedauert. Von Galiläa nach Judäa. Wahrscheinlich 3 Tage. Und dieser Ort, wo das stattfinden soll, war Bethlehem Ephrata. Das, was wir in Micha gehört haben. Denn aus diesem, genau dieser kleinen Stadt, kam Josef und es kam auch Maria daher. Sie stammten also aus dieser Stadt. Wie genau stimmt also jetzt die Schrift in der Bibel mit den wahren geschichtlichen Daten überein? Und wie können wir da das Geburtsjahr von Jesus in irgendeiner Form ableiten? Die erste Information, das hatte ich schon gesagt, ist dieses Jahr 8 vor Christus. Wir wissen, das ist auch verbrieft in den römischen Aufzeichnungen, dass Herodes der Große im Jahre 4 vor Christus starb. Die Schrift bezeugt, dass zu diesem Zeitpunkt, wo Herodes noch gelebt hat, Jesus auch zur Welt kam. Das wissen wir. Jesus muss also in der Zeit zwischen dem Jahre 8 vor Christus und dem Jahre 4 vor Christus geboren worden sein. Gibt es noch eine neuere Datierung, die wir noch besser festlegen können? Ja, gibt es auch noch. Aus den Aufzeichnungen eines gewissen Josephus, den haben wir schon öfters zitiert, er hat ein Buch Jüdische Altertümer geschrieben, da geht hervor, dass Herodes im Jahre 5 vor Christus, Jerusalem verließ und nach Jericho in den dortigen Königssitz gegangen ist, wo er auch im Jahre 4 vor Christus gestorben ist. Und in Matthäus 2,7 lesen wir, dass die Weisen aus dem Morgenland den Palast des Herodes in Jerusalem aufsuchten. Das heißt also, zu diesem Zeitpunkt war Herodes noch in Jerusalem, als die Weisen vorbeikamen aus dem Morgenland. Das heißt also, diese Männer waren etwa im Jahr 5 oder davor bei Herodes gewesen. Und ein weiterer Tipp, beziehungsweise eine weitere Bestätigung, finden wir in dem Hinweis von Matthäus 2,16. Und zwar betreffend das Alter von Jesus. Denn dort lesen wir, dass Herodes in Bethlehem und der Umgebung von Bethlehem alle Knaben bis zum Alter von 2 Jahren töten ließ. So können wir also feststellen, dass Jesus etwa im Jahr 6 oder 7 vor Christus geboren sein muss. Erster Beweis. Der Geburtsort. Zweiter Beweis. Der Geburtsort. In Lukas lesen wir, dass in der Herberge, Vers 6 und 7, in der Herberge kein Platz war für sie. Ich lese das mal. Da steht, es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil für sie kein Raum in der Herberge war. Wo ist also Jesus geboren? Also er ist auf keinen Fall in einer Herberge geboren, denn das steht hier. Wenn wir davon ausgehen, was hier Lukas weiterschreibt, so sehen wir, dass Jesus in Windeln gewickelt war und dass er in eine Viehkrippe gelegt worden ist. Das heißt also, Josef und Maria müssen Zuflucht in etwas gefunden haben, was den Tieren oder dem Vieh der Hirten in irgendeiner Weise diente. Und wenn man jetzt nachforscht, ist das ganze Gebirgsland von Judäa ist durchzogen mit vielen, vielen Höhlen. Und in diese Höhlen sind früher die Hirten hineingegangen, wenn sie sich Schutz suchten vor Unwetter, vor Regen und so weiter. Und dort war natürlich das Vieh auch versorgt, da gab es auch Futterkrippen. Das heißt also, dann hat man das Vieh dort reingebracht, das wurde versorgt, bis das Unwetter weg war und dann ist man wieder auf die Weide gegangen. So ist ganz Judäa durchzogen von diesen Höhlen. Und es ist mit Sicherheit so gewesen, dass Josef und Maria genau so eine Höhle aufgesucht haben. Denn in der Herberge war kein Platz für sie. Was waren das jetzt für Herbergen? Diese Herbergen, wenn wir sie vergleichen wollen, waren sogenannte Karawansereien, so wie man sie auch in der Wüste findet. Das heißt also Reisende, die durch waren, und es waren ja viele Leute unterwegs, weil alle sich zählen lassen mussten, das war so der Schutzraum gewesen, damit Leute ein Unterkommen hatten. Die sind dann meist auch mit ihrem Vieh angetrabt, haben ihr Vieh mitgezogen und sind dann in diese Herbergen gegangen. Die waren meistens in einem viereckigen Bau, der außen überdacht war und in der Mitte ist dann das Vieh gewesen und außen haben sich die Leute gelagert. Männlein, Weiblein, Kinder, alle durcheinander. Aber in so einer Herberge sind sie eben aufgrund der vielen Leute nicht mehr untergekommen. Also ist Josef wahrscheinlich weitergezogen in das Bergland von Judäa, wo er sich ja auch schon aufgehalten hat, denn Bethlehem liegt da, und hat Schutz gesucht in einer Höhle. Denn der Beweis dafür ist die Aussage, dass das Kind, nämlich Jesus Christus, in die Krippe gelegt worden ist. Sie fanden keinen Schutz in der Herberge. Es war also eine sogenannte Stallhöhle. Und die Beschreibung von Jesus, der in Windeln gewickelt in diese Krippe gelegt worden ist, unterstützt das natürlich sehr. Der dritte und vielleicht der herausragende Beweis für die Geburt Jesu, das sind die Hirten. Denn davon berichtet uns Lukas auch. Wenn wir das Geburtsjahr und vielleicht auch den Geburtsort ziemlich mit Sicherheit bestimmen können, ziemlich gut bestimmen können, so ist der Tag der Geburt Jesu natürlich schwierig zu bestimmen. Nämlich, dass es der 24. oder 25. Dezember war. Darauf können wir uns nicht berufen. Das ist unser Glauben, wir haben es halt so gelegt. Ob es wirklich an diesem 24. und 25. Dezember passiert ist, weiß kein Mensch. Das kann man auch nicht nachprüfen. Ist auch nicht so wichtig für uns. Aber wir können einige Dinge ableiten, die doch dafür sprechen, dass es spät im Jahr war. Und dass es eine bestimmte Jahreszeit gab, die dafür besonders hervorragend war. Denn wir lesen, dass es Weiden gab, wo die Hirten sich aufhielten, im Freien. Die haben ihre Herden bewacht, so steht es hier. Und man hat früher, war so die Annahme gewesen, dass ab dem Monat Oktober die Hirten ihre Schafe und ihr Vieh nicht mehr auf die Weiden trieben. Erstens mal, weil es angeblich zu kalt war, was eigentlich nicht stimmt. Und zweitens, weil ja, das ganze Land verdorrt war von den Sommermonaten. Dass das Land verdorrt war in den Sommermonaten, das könnt ihr heute noch beobachten. Also bis zu September, Ende September, ist das ganze Land wahrscheinlich Wüste, verdorrte Wüste. Und nur in den Bergen von Judäa gibt es noch ein bisschen Grün, weil das ein bisschen höher liegt, hält sich dort dieses Grün ein bisschen besser. Das heißt also, es ist sehr wohl so, dass die Hirten in dieser Gegend waren, in einem späten Herbstmonat. Ab Oktober setzt die Regenzeit ein. Und innerhalb von ganz kurzer Zeit, und zwar bis Dezember, ist das ganze Land bis zur Negev-Wüste total grün. Also können wir vielleicht annehmen, dass der Geburtstag von Jesus in Richtung Herbst war. Wann genau? Genau können wir natürlich nicht sagen, ist auch für uns nicht weiter von Wichtigkeit. Hier steht, und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Dieser Tag, wann Jesus geboren worden ist, ist für uns nicht so relevant. Aber für die Hirten hier war das der Tag. Das war eine Begegnung, die haben sie nie mehr in ihrem ganzen Leben vergessen. Denn es ist ihnen etwas Großes widerfahren. Etwas ganz Besonderes. Und da stechen zwei Dinge hervor. In Vers 9, da lesen wir, und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Also zwei Dinge sind hier passiert, sind den Hirten hier passiert, nämlich einmal, dass sie mit der Herrlichkeit Gottes konfrontiert worden sind, die im Hebräischen sogenannte Shechina-Herrlichkeit, und als zweites die Begegnung mit einem Engel zunächst, einem Engel, und dann den ganzen Heerscharen, wie wir gelesen haben. Was ist jetzt diese Shechina-Herrlichkeit Gottes? Wir kennen sie aus vielen, vielen Begebenheiten, vor allen Dingen auch im Alten Testament. Diese Shechina-Herrlichkeit ist immer damit verbunden, dass die Herrlichkeit offensichtlich wird für Menschen. Sie wird also sichtbar, fühlbar, spürbar. In 1. Könige 8, 11, da steht, und zwar geht es darum, dass Salomo diesen Tempel gebaut hat, das Allerheiligste, und Gott dort in seiner Herrlichkeit eingezogen ist. Und er hat den ganzen Raum gefüllt, sodass kein Priester in diesen Raum mehr gehen konnte. So groß war diese Herrlichkeit, die den Raum, das Allerheiligste, im Tempel Salomos ausgefüllt hat. So steht es in 1. Könige 8, 11. Also diese Herrlichkeit war überstrahlend groß. Kein Priester hat mehr in diesen Raum gepasst, weil die Herrlichkeit alles ausgefüllt hat. Das ist diese Shechina-Herrlichkeit. Und wir lesen, dass diese Schechina-Herrlichkeit dem Volke Israel weggenommen worden ist. Das lesen wir in Hesekiel 11. Da steht, denen aber, deren Herzen ihre Gräuel und Scheusal nachwandeln, will ich ihren Wandel auf ihren Kopf vergelten, spricht Gott der Herr. Die Herrlichkeit des Herrn, Schechina, die Herrlichkeit des Herrn weicht von Jerusalem, geht weg. Danach hoben die Cherubim ihre Flügel empor und die Räder gingen vereint mit ihnen und die Herrlichkeit Gottes, des Gottes Israels, war oben über ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn stieg auf, mitten aus der Stadt und blieb stehen auf dem Berg, der östlich der Stadt liegt. Was liegt östlich der Stadt Jerusalem? Golgatha. Interessant, ne? Die Herrlichkeit wurde aus dem Tempel herausgenommen und lagerte sich auf Golgatha ab. Interessant. Die Hinrichtungsstelle ist das Zeichen der Herrlichkeit Gottes. Seit der Aussage von Hesekiel, dieser Text, den ich gerade gelesen habe, sind rund 600 Jahre vergangen, wo die Herrlichkeit Gottes nicht mehr anwesend war im Tempel. Auch der zweite Tempelbau, der stattgefunden hat nach der Zerstörung, als sie aus der Verbannung zurückgekommen sind, da lesen wir nichts, dass die Herrlichkeit nochmal eingezogen ist in den Tempel. Das lesen wir nur bei Salomo. Also diese Herrlichkeit war 600 Jahre verschwunden. Und jetzt kommt sie wieder. In Vers 9 steht, und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Das heißt also, dieses äußere Zeichen war plötzlich wieder da. Die Hirten haben es gesehen. Die Herrlichkeit Gottes war zurück. 600 Jahre lang war sie verschwunden. Und in Jesaja lesen wir, wenn ich das mal lesen darf, in Jesaja lesen wir, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, denn sie hat von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen für alle ihre Sünden. Eine Stimme ruft, in der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, zur Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch, also Menschen, und alles Fleisch miteinander wird sie sehen. Denn der Mund des Herrn hat es geredet. Jesaja prophezeit also hier, dass alle Menschen die Herrlichkeit Gottes sehen können. Also jeder Fleischliche kann diese Herrlichkeit sehen. Ja, welchen Beweis brauchen wir noch? Jeder konnte Jesus sehen. Denn er hat unter dem ganzen Volk Israel gewirkt. Es ist ja Gott, der Mensch geworden ist, der diese Herrlichkeit verkörpert hat. Und es hat schon einen Ausblick gegeben, in dem sich die Herrlichkeit auf Golgatha ja hingelegt hat, weggegangen ist von Jerusalem und sich dort etabliert hat, auf diesem Berg, wo Jesus gestorben ist, dass dort diese Herrlichkeit irgendwann mal hängen wird. Und dass das ganze Werk Gottes damit letztendlich zum Tragen kommt. Dass Jesus Mensch geworden ist, unter uns lebte und dass Jesus Christus dort geendet ist, wo die Herrlichkeit das Zeichen gesetzt hat, auf Golgatha. Die zweite Ankündigung und auch die dritte ist, fürchtet euch nicht. Das kennen wir oft aus der Bibel. Wahrscheinlich, also ich interpretiere das mal so, wahrscheinlich ist die Begegnung mit einem Engel etwas, was einen wirklich das Fürchten lehren kann. Ich hatte es noch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass man da wirklich Angst kriegt. Also der Engel sagt, fürchtet euch nicht. Das ist die erste Aussage. Wir kennen das aus der Bibel öfters. Fürchte dich nicht. Also immer da, wo keine Gefahr war, hat der Engel erstmal gesagt, also ruhig bleiben, ich tue dir nichts. Und dann die Ankündigung, nämlich, dass ihnen der Retter geboren ist. Das Wort Retter kommt in der Bibel nur zweimal vor. Ist interessant. Wenn wir lesen in Johannes 4,42, da steht, und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Es war der Glaube der Samariter, der hier beschrieben wird. Also das ist die zweite Stelle, wo Retter steht. Sonst finden wir dieses Wort in dem Text der Bibel nur zweimal insgesamt. Einmal an dieser Stelle und dann, was ich jetzt gerade vorgelesen habe. Da wird von dem Retter gesprochen. Und das soll in den Hirten eine große Freude auslösen. Und diese Rettung wird dem ganzen Volk widerfahren, wie hier steht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus. Der Herr. Also den Hirten wird gesagt, euch ist heute ja, Heil geboren worden, Rettung geboren worden. Während die Hirten in dem Alten Testament oft sehr gut angesehen waren, hatten sie im Neuen Testament nicht einen besonders hohen Stand. Es ist interessant, dass genau ihnen das verkündigt wird, nämlich dem niedrigsten Stand eigentlich in ganz Israel, dem wird verkündigt, dass der Retter geboren ist. Interessante Dinge. Und der Engel sagt, ich beweise es euch auch. Ich gebe euch den Beweis, dass der Retter geboren ist. Und dann sagt er ihnen, was sie finden werden. Und da steht, dass ihr ein Kind findet, die Hirten, welches in Windeln gewickelt ist und in einer Viehkrippe liegt. Deshalb konnten die Hirten überhaupt Jesus finden. Denn das ganze Land war ja voller Menschen. Und aus der Aussage, das Kind liegt in einer Viehkrippe, wussten sie, dass es nicht in einem Haus liegen kann, dass es nicht in einer Herberge liegen kann, sondern dass es in etwas liegen muss, was sie auch kennen, nämlich in einer Höhle, wo sie ihr Vieh unterbringen. Und sie konnten suchen. Und sie haben gefunden, nämlich genau den Vater, die Mutter und das Kind. Und das Kind war in einer Krippe liegend, in Windeln gewickelt. Der Beweis, was die Engel vorher angekündigt hatten. In Windeln gewickelt. Wir dürfen uns nicht vorstellen, dass das so Windeln sind wie heute hier, Pampers oder so. Das war nicht so. Interessant ist, dass dieses Wickeln in Binden stattgefunden hat. Erinnert ihr euch an die Auferstehung Jesu? Wenn man jemanden zum Begräbnis in eine Höhle gelegt hat, dann wurde er eingebunden. Das waren lange Leinenbinden und da wurde er eingebunden. Und hier steht genau dasselbe Wort, nämlich in Windeln gewickelt, also in Binden. Das heißt also, hier ist das Zeichen schon auf das, er kommt in Leinen gewickelt und er wird die Welt wieder verlassen in Leinen gewickelt. Er wird auferstehen aus diesen Binden heraus. Schon da ist ein Zeichen da. Also er beginnt sein Dasein auf Erden, indem er Mensch wird, in denselben Dingen, wie er sie verlässt. In Windeln gewickelt, in Bändern. Jeder Mensch wird eigentlich zum Leben geboren, ne? Sagen wir ja so. Jeder Mensch wird eigentlich zum Leben geboren. Das ist besonders der Fall, wenn Menschen mit Jesus Christus Bekanntschaft machen und gläubig werden. Dann sind sie wirklich zum Leben geboren. Ansonsten endet ihr irdisches Leben ja mit dem Tod. Aber wir als Gläubige, die wir Bekanntschaft mit Jesus Christus machen und an ihn glauben, wir werden ja in ein ewiges Leben schon zu Lebzeiten hineingeboren, sobald uns der Herr rettet. Wir werden also zum Leben geboren. Eine tolle Sache. Wenn du mit Jesus Christus vereint bist, dann bist du zum Leben geboren. Du hast ewiges Leben. Der Messias, der an dieser Stelle auf die Welt kommt, der war zum Sterben geboren. Ist uns das klar? Von Anfang an stand fest, Jesus Christus wird sterben. Festgelegt von Gott. Festgelegt vor Zeiten der Welt. Dieses Kind ist geboren, um zu sterben. Warum? Damit wir leben können. Denn unser Leben wäre zu Ende mit dem irdischen Tod. Wir hätten kein ewiges Leben. Wir wären in Verdammnis. Und nur durch den Tod von Jesus Christus sind wir in die Lage versetzt, mit Gott versöhnt zu werden und ewiges Leben zu bekommen. So können wir sehen, welche Auswirkungen diese Geschichte von Lukas hat, von Anfang an. Das ist der Beginn unserer Rettung, die wir an Weihnachten feiern. Oftmals ist Weihnachten so ein Fest, da sind wir uns gar nicht so bewusst, was da geschehen ist. Zumindest die Welt nicht. Aber da ist wirklich Rettung geschehen. Und zum Beweis dessen, dass das alles wahr ist, umringt jetzt diese Hirten, bevor sie jetzt gehen können und das überprüfen können, umringt diese Hirten jetzt die ganze Herrlichkeit Gottes in den himmlischen Heerscharen. Das heißt also, der Himmel war voller Engel. Die himmlischen Heerscharen waren anwesend und sie konnten sie sehen. Und diese himmlischen Heerscharen legten Zeugnis ab für Gott, legten Zeugnis ab, dass das alles wahr ist, was die Hirten gerade von dem einen Engel gehört hatten. Und sie lobten Gott, sie priesen Gott. Hier steht in Vers 13, und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Das waren also nicht nur 2 oder 3, der Himmel war wahrscheinlich voll. Die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Was bedeutet das für uns? Die Engel verhießen die Herrlichkeit Gottes. Das bedeutet für uns, in unserer Erkenntnis des Wortes, wenn wir Jesus Christus in uns haben, wenn uns der Heilige Geist erfüllt hat, wenn wir ihn in uns wohnen haben, dann sind wir versöhnt mit Gott. Da gibt es keine Trennung mehr, schon jetzt nicht mehr. Klar, wir gehen immer noch fehl, aber trotzdem, die Schuld ist beglichen durch Jesus Christus. Wir sind versöhnt mit dem Herrn und das hat Auswirkungen in die ganze Zukunft unseres Lebens bis darüber hinaus, indem uns Gott ja verspricht, dass es sich uns erbarmt und uns zu sich holt. Wir haben also schon diesen Blick, dass wir erlöst sind, dass es keine Trennung mehr ist, die uns von Gott scheidet. Das ist die Aussöhnung, die letztendlich mit dieser Geschichte, mit der Geburt Jesu passiert. Dadurch also, dass wir Jesus Christus die Ehre geben, an ihn glauben, seine Gebote halten, finden wir eigentlich, was hier steht, Wohlgefallen bei Gott. Das mag Gott an uns. Das mag der Herr an uns. Er mag es, dass wir uns zu Jesus Christus hinwenden, dass wir ihm unsere immer noch sündigen Dinge, die wir tun, hinlegen, vor die Füße werfen, indem wir Buße tun. Das mag Gott, denn er weiß, es ist ja schon alle Schuld beglichen. Und auch die Kleinigkeiten, die dir heute noch passieren, die hat er ausgetilgt. Aber es ist immer verbunden, Hinwendung zu Gott, im Gebet, Buße tun, um Vergebung bitten. Das ist der Wohlgefallen, den wir bei unserem Vater erzeugen können. Und das möchte er. So möchte er uns sehen. Ich wünsche uns das, dass uns das immer wieder bewusst wird, dass wir zu Gott zu jeder Tages- und Nachtzeit kommen können. Auch in jeder Lage. Die Bestätigung des Lukas, dass Jesus geboren worden ist, ist offensichtlich. Und dass Jesus Christus die Herrlichkeit war, die zurückgekommen ist, ist auch offensichtlich. Die Herrlichkeit des Herrn lebte unter uns im Fleisch und jedes Fleisch konnte ihn sehen, so beschreibt die Schrift. Und dass er für unsere Schuld gelitten hat, das wissen wir auch, indem er ans Kreuz ging und die ganze Schuld der Welt auf sich geladen hat. Sie wäre noch auf uns, wenn er nicht gekommen wäre an diesem einen Tag. Und deshalb können wir Versöhnung mit Gott erlangen und dadurch haben wir den Wohlgefallen unseres Herrn, den Wohlgefallen von Jesus Christus, den Wohlgefallen von seinem Vater. Soweit. Ja, dann kommen wir zum Abendmahl. Wir wollen doch erst noch ein Lied singen, richtig, die Nummer 65 im grünen Buch. Mhm.